Hi Jan, ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe nochmal überlegt, wegen unserer Podcast-Folge, die wir aufnehmen wollten zum Thema Hochzeiten, ob wir das demnächst angehen wollen. Wenn ja, ich wäre auf jeden Fall richtig down dafür. Und ehrlicherweise, ich habe gestern so ein bisschen über den Podcast nachgedacht und dass ich zwar schon voll happy bin, wie sich das alles entwickelt hat und sowas, aber dass ich, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, nochmal einen neuen Podcast machen würde, ein paar Dinge anders angehen, wo ich das Gefühl habe, dass man da einfach noch Potenziale hat. Und was, glaube ich, auch besser wäre, ist nicht so wechselnde Partner zu haben, sondern jemand Festes sozusagen, so ein fester zweiter Interview. Partner, beziehungsweise eben nicht Interviewpartner, sondern Moderator, dass man halt zu zweit ist und die Themen auf jeden Fall zu zweit auch irgendwie beleuchtet und man sich ja immer noch einen Menschen noch dazu holen kann und sowas. Aber ich glaube, das wäre, wenn man einen Podcast machen würde, doch irgendwie ein bisschen besser und für die, ich nenne es jetzt mal Fanbase, irgendwie ein bisschen angenehmer. Und ja. Das ist so ein bisschen eine große Herleitung auf eine große Frage, die gestern im Aperol erstellt wurde. nämlich, ob du dir vorstellen könntest, mit mir vielleicht eben sowas aufzubauen. Gern natürlich auch anderer Name, anderes Format. Jetzt so richtig übertrieben habe ich überlegt, das By Your Side als Podcast aufzuziehen. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen wilde Gedanken, aber ich dachte, ich gebe es mal mit, weil vielleicht ist es doch gar nicht so komisch, wie es sich jetzt gerade anhört, dass ich es gerade ja so sag, weil ich schon glaube, dass wenn wir zu zweit wären, das mehr bringen wird, was Sichtbarkeit angeht und aber auch weniger Arbeit pro Person bedeuten wird sozusagen. Und du hast ja auch gemerkt gehabt, du willst wieder ein bisschen mehr aktivistische Sachen machen. Weiß natürlich nicht, ob das jetzt das Ding ist, wo du sagst, ja, das wäre jetzt eine Richtung, in die du gehen wollen würdest. Und wie gesagt, das sind wirklich wilde Gedanken, die gestern mit ein paar Gläschen Aperol geboren wurden. Aber ja, ich dachte, ich lasse es mal hier und freue mich auf deine Rückmeldung, freue mich natürlich aber auch, wenn du sagst, hey, du hast einfach Bock, nochmal eine Folge mit mir zu machen zur Hochzeit, weil die Folge mit dir ist immer noch eine meiner Lieblingsfolge und ja.
Das ist By Your Side.
Dein B-Plus Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens, Anna und Jan.
Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
Oh. Cute.
Das ist so süß, oder? Oh mein Gott.
Wie du zweimal auch so, ja, mit dem Aperol, ist das jetzt eine wilde, ja. Wilde Gedanken mit dem Aperol geworden?
Ich hatte so Angst, dass du das abhörst und denkst, was ein Bullshit, als ob, weißt du?
Quatsch. Hattest du wirklich?
Toll. Ich habe auch tatsächlich, also ich habe den Gedanken schon länger gehabt.
Mhm.
Und auch das mit dem By Your Side als Podcast zwischen uns beiden habe ich mir schon länger überlegt gehabt, aber ich habe mich nie getraut, dir zu schreiben.
Du musst es dir nur Mut antrinken.
Ja, und dann dachte ich, ja komm, ich habe es dann irgendjemand anderem an dem Abend davor erzählt, glaube ich. Und dann dachte ich, ja eigentlich klingt das wirklich nicht so dumm.
Das war gar nicht dumm, weil nee. Ich habe ja auch eigentlich direkt schnell eingelenkt und ja gesagt, oder?
Nee, du hast mich erst Video angerufen aus Versehen.
Also.
Dann habe ich schon Panik gekriegt. Dann hast du gesagt, sorry, ich bin unterwegs.
Ja.
Und dann hast du dich 3 Tage später gemeldet, weil du.
Die hast du so richtig schön in der Luft hängen lassen.
Extrem, ja. Und dann hast du auch mit einer Sprachnachricht, ich habe vorhin alles nochmal durchgehört. Ja. Du hast mir auch erstmal eine Minute erklärt, warum es jetzt so lange gedauert hat, dass du da beim Sektbrunchen eingeladen warst und da auf Brunch. Also, aber dann kam direkt das Ja.
Sehr gut. Ja, ich wollte mich nur erklären, warum ich dich einfach 3 Tage habe so ein bisschen in der Luft hängen lassen. Aber ich weiß auf jeden Fall damals, dass ich sie abgehört hatte und direkt dachte, ach cool, ja doch, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Aber ich wollte mir auch die Zeit nehmen, dir dann auch vernünftig zu antworten. Und deswegen, und tatsächlich kann ich mich daran erinnern, dass es eine sehr turbulente Zeit war, weil, also nicht turbulent im Sinne von negativ, sondern weil einfach sehr viel anstand. Und dann dachte ich mir so, hat ja jetzt halt gerade noch keinen Stress, aber ich habe natürlich gar nicht daran gedacht, dass du jetzt irgendwie nervös bist oder einfach so ein bisschen scheiße. Nee, habe ich gar nicht dran gedacht.
Krass, nee, weil ich war richtig nervös, weil ich wirklich, wir haben uns da ja noch nicht so gut gekannt. So.
Ja, das also, stimmt.
Wir hatten ja die Podcastaufnahme zusammen und haben zwar schon auch einiges geschrieben gehabt und sowas, aber wir waren ja nicht im regelmäßigen Austausch oder so.
Ja, ja, stimmt.
Und deswegen war ich mir gar nicht sicher,
wie reagiert der, oder wie ist der eigentlich? Vielleicht ist der auch vor der...
Ja, und findet der das jetzt blöd, weißt du einfach?
Vor der Snobby.
Oder hat er keinen Bock auf mich? Kann ja auch sein, was?
Ja, ja.
Und nee, das merkt man ja auch wirklich, wie lang ich laber, bevor ich dann mal zum Punkt komme. Und
aber
man hört auch,
süß,
wie ich rumlaufe. Also ich bin die ganze Zeit Kreise im Wohnzimmer gelaufen.
Bist du so jemand, der die ganze Zeit rumrennen muss, wenn er nervös ist und eine Sprachnachricht macht?
Ja.
Kann ich nachvollziehen,
ja,
mache ich auch manchmal. kann ich auch fühlen.
Und ich finde es halt witzig, weil das war am 25. Juni letztes Jahr. Und wie ihr draußen ja wisst, wenn ihr schon die Folgen gehört habt, wir sind im November rausgegangen mit dem Podcast. Also beinahe ein halbes Jahr noch dazwischen, ne?
Viel Vorbereitungszeit. Wir haben uns viel vorher darüber unterhalten, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen und sehr viel feinjustiert und überlegt, wie können wir es umsetzen, weil wir ja beide auch nicht in der gleichen Stadt wohnen und uns ja auch damals wirklich noch nie vorher getroffen haben tatsächlich.
Nee,
also
gar nicht.
Nicht face to face. Und
wir haben auch so die ersten Folgen aufgenommen, bevor wir uns getroffen haben.
Ja,
die waren ja schon im, also Konzept war im Kasten,
die ersten zwei
Folgen waren, glaube ich, im Kasten und dann haben wir uns erst gesehen.
Krass, um das Cover zu shooten.
Was schon komisch ist eigentlich.
Eigentlich witzig, aber umso besser, dass es trotzdem alles geklappt hat. Das hätte ja auch alles echt so ein bisschen in die Hose gehen können.
Ja, hätte auch echt komisch sein können, aber habe ich nicht das Gefühl.
Nee, ist nicht. So hat das Ganze ja irgendwie dann bei uns gestartet, wie du das jetzt quasi in der Sprachnachricht erzählt hast. Und die Reaktion war ja eindeutig und jetzt haben wir schon die ganze Staffel rum.
Ja, ist krass, ne?
Ich bin ein bisschen emotional, ehrlich gesagt.
Ich auch. Ja, weil wir hatten auch gesagt, als wir das alles geplant haben und so, wir haben ja auch die Staffel komplett mit Themen durchgeplant und alles. Wir sind richtig organisiert, Shazang. Also wir labern hier nicht,
Wir
haben ein Template und
du bist richtig organisiert.
Ja, das kann auch sein. Vielleicht will ich das einfach gerade hören. Nee, was ich sagen wollte, wir haben uns committed, eine Staffel zu machen. Und ich hätte nicht gedacht, wie schnell sie rumgeht.
Hätte ich auch
nicht. Nee, gell? Also ich meine, wir hatten uns viel vorgenommen, dass wir uns keinen Stress machen, dass wir viele Sachen vorproduzieren und immer früh dran sind.
Die Vorproduktion, die hat uns ganz schnell eingeholt. Also bevor wir eigentlich gestartet sind, hatten wir schon 3 Folgen aufgenommen. Und dann
hätten wir ja 6 Wochen Puffer gehabt.
Ja, da hätten wir so einen geilen Puffer gehabt. Also der Plan war eigentlich super, aber das ist so
mega.
Hat uns so schnell eingeholt, weil wir haben es ja, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir arbeiten Vollzeit noch nebenbei, ne? Also wir arbeiten Vollzeit.
Also wir arbeiten Vollzeit und machen das nebenbei.
Den Podcast machen wir eigentlich noch nebenbei. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, es waren auf jeden Fall oft auch mal Situationen, wo wir dann so waren, boah, Mist, wir müssen ja noch den Post machen und wir müssen das jetzt oder du musst das jetzt noch schneiden und dann weißt du, ich muss jetzt eigentlich noch einen Post dazu machen und dann war das immer so ein ja, müssen wir dann nach Feierabend irgendwie machen. Und dann musste man das ein oder andere mal hin und her schieben und auch die Aufnahmen, die sind dann auch oft nach Feierabend oder halt am Wochenende passiert. Und die dazu kommt ja noch, wir haben die ja nicht einfach aufgenommen, wir haben uns ja dann auch immer noch vorher ein bisschen Gedanken gemacht, was machen wir, worüber reden wir, selber nochmal eingelesen und so weiter.
Was wollen wir erklären auch, recherchiert. Genau. Ja.
Wir haben uns ja selber einen Bildungsauftrag auferlegt und dem wollten wir natürlich so gut es geht irgendwie gerecht werden.
Ja.
Aber bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden und ich bin jetzt, glaube ich, schon in der Folge auch sentimental, weil man verklärt das jetzt schon wieder. Also ich verkläre das jetzt so im Rückblick schon wieder, den Stress, den wir hatten.
Ja, weil es sich gelohnt hat, ne?
Ja, ja.
Ne? Also wenn wir so zurückblicken, oder wir haben uns ja so ein paar Ziele gesetzt, ne, wir wollten ja das erstmal wollten wir es ja, wir haben uns ja ein bisschen den Druck rausgenommen, haben gesagt, wir wollen es erstmal ausprobieren, wie kommt es an, interessiert es die Leute überhaupt und hilft es den Leuten vielleicht auch, und unser Ziel war dann erstmal, platt gesagt, Sichtbarkeit für das Thema rund um, oder für Themen rund um Bi-Plus-Sexualität zu erreichen. Ne, und ich glaube, das haben wir erreicht. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Und ich glaube, den meisten ist es auch so ein bisschen aufgefallen. Wir haben uns immer sehr viel Mühe gegeben, einmal euch immer Vokabeln nahezulegen und zu erklären, sodass wir alle irgendwie gleich starten mit dem gleichen Wissen in die Folge. Und wir haben versucht, immer so ein bisschen zu variieren, je nachdem, was wir für ein Thema haben. Ne, haben wir mal ein Spiel gemacht oder haben wir mal eine Lebensgeschichte von jemandem erzählt? Und
oder meine wunderbare Filme-Excel, die leider doch nicht so objektiv war, wie sie geplant war.
Genau. Und auch diese letzte Folge ist auch besonders, denn wir haben die ZuhörerInnen gefragt, was sie denn irgendwie noch so wissen wollen. Und durch diese Fragen bestimmen die ZuhörerInnen heute quasi den Ablauf und den Inhalt dieser Folge. Und wir stehen heute Rede und Antwort.
Und auch eine Sache, die uns extrem wichtig ist, wir nehmen euer Feedback sehr ernst. Wir kriegen immer mal wieder Nachrichten von euch, die auf die Folgen eingehen, die sagen, was euch gefallen hat und auch was ihr nicht so gut fandet. Und wir wollen die Sachen auch adressieren. Und da kann es auch manchmal sein, wenn man im Austausch ist miteinander, dass man sich so ein bisschen vergaloppiert. Ist das ein deutsches Wort?
Ja, das kann man so sagen.
Schon, oder?
Doch.
Ja. Und dass da auch mal ein paar unschöne Formulierungen rauskommen. Und das ist mir letzte Folge passiert. Vorletzte Folge, muss ich sagen, die achte Folge. War jetzt, schau mal, jetzt komme ich auch mal durcheinander.
Ja.
Da hatten wir über Online-Dating gesprochen und auch das Thema Dickpics behandelt. Und ja, dann bin ich irgendwie in dieser Schiene hängen geblieben und war gedanklich, weil ich glaube, generell muss ich einfach nochmal sagen, dass mich das Thema mit den Dickpics extrem triggert und ich einfach sowieso nie Verständnis dafür hatte, wenn man es nicht, kein Consent hatte, aber auch irgendwie keine Geduld mehr für das Thema habe, weil das einfach so oft passiert. Und dann bin ich in meinem Hass auf ungefragte Dickpics irgendwie ziemlich tief den Tunnel hinab und habe dann sehr ausdrücklich gesagt, dass ich Penisse scheiße finde. Also so war, glaube ich, irgendwie so die Quintessenz. Was nicht stimmt, aber ich glaube, ich wollte in dem Moment einfach nochmal betonen, dass ich es nicht wirklich einfach nicht schön finde, das zu bekommen und erst recht nicht ungefragt, und bin aber komplett die falsche Lane runtergegangen. Und das ist zu Recht einigen von euch negativ aufgefallen, weil natürlich hat der Penis an sich damit ja nichts zu tun, sondern nur der Träger davon, der dann halt so Scheiße macht, wie Dickpics zu versenden, die niemand gefragt hatte oder gewollt hatte. Und jemand hat auch geschrieben, dass ich ja auch verletzt wäre, wenn jemand sagen würde, Vulven sind nicht ästhetisch oder so. Und das hat mich dann auch berührt und ich habe mir das nochmal angehört und ja, will mich auf diesem Wege auf jeden Fall entschuldigen, wenn ich bei Leuten negative Gefühle ausgelöst habe durch meine Formulierung, weil das will ich nicht. und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Wir versuchen auch wirklich dazu zu lernen. Ich persönlich habe mir auch mitgenommen, dass ich da ein bisschen mich auch bremsen muss, weil auch wenn es ein Podcast ist und wir miteinander offen reden, hören das halt auch andere Leute, was man gern immer mal wieder vergisst. Und da muss man einfach ein bisschen gucken, wie man sich ausdrückt. Mhm. Und deswegen tut es mir leid.
Ich finde das total wichtig, das ist auch total groß, wenn man weiß, dass man für eine Verantwortung hat, in Anführungsstrichen, oder nicht in Anführungsstrichen, ne? Wir machen diesen Podcast und das hören Leute, das erreicht Leute und auch das, was wir sagen, es macht irgendwas mit den Leuten und wir wollen natürlich, dass es eigentlich nur was Positives mit den Leuten macht, aber es kann natürlich auch mal sein, dass wenn Anna oder auch ich mal im Rage-Mode sind, dass man mal irgendwas sagt, was man vielleicht auch gar nicht so meint, ne? Also ich finde auch gerade, wie du es erklärt hast, zu dem Thema, dass man merkt, das war ein Thema, das sich getriggert hat. Und wenn mich Themen triggern, dann schlage ich vielleicht auch mal in meinem Wording so ein bisschen über die Stränge. Und das ist dann aber irgendwie gar nicht so gemeint. Und ich glaube, man kann das so ganz gut nachvollziehen. Aber ich finde es umso wichtiger, dass man dann das nochmal nachevaluiert. Ne? Wir lesen dieses Feedback, wir hören uns das an, wir checken das selber nochmal. Ne? Also nicht nur bei dir oder so. Also jedes Mal, wenn wir irgendwie mal Feedback bekommen, dann überprüfen wir auch selber nochmal. Sehen wir das jetzt auch so, ne? Genau, und dann hören wir selber nochmal rein und meistens, also wenn da wirklich was dran ist, dann sagen wir so, okay, das hätten wir besser machen können. Ja. Ist aber auch schon vorgekommen, dass man gesagt so, nee, da hat man uns jetzt gerade gesagt, wir hätten irgendwas nicht erzählt und dann habe ich nochmal reingehört und dann dachte ich mir so, doch, Hammer. Also dann nochmal einfach genau hin. Aber es ist einfach wichtig, und einfach groß, dass man dann halt, wenn man mal irgendwie sich ungünstig ausdrückt, dass man halt auch dazu steht oder sich entschuldigt und finde ich sehr groß und schön, dass wir das auch mal an der Stelle zeigen können, dass wir nicht unfehlbar sind einfach.
Deswegen, also wenn euch was auffällt, positiv wie negativ, schreibt uns wirklich gerne. Also ich glaube, die uns mal geschrieben haben, die wissen, dass wir auch antworten. je nachdem, wen ihr von uns anschreibt, kriegt ihr von demjenigen eine Antwort oder von uns beiden. Aber es passiert auf jeden Fall immer, dass wir uns zurückmelden, wenn es valide Punkte sind. Und an der Stelle vielleicht auch einfach mal ein Danke dafür, weil so ein Podcast ist ja gefühlt doch ein eindimensionales Medium. Also wir labern und schießen das raus in die Welt. Mhm. Und dann ist es so eine Blackbox, hört sich das jemand an? Was passiert mit den Leuten, wenn die das anhören? Und durch die Nachrichten auf Instagram oder persönliches Feedback an uns kriegen wir einfach mit, was euch umtreibt und dann macht es irgendwie zweidimensional und das macht es halt für mich auch immer noch mal schöner.
Ja, ich finde auch gerade das, was du sagst, dieser Austausch mit den ZuhörerInnen ist extrem schön, dass da was zurückkommt, dass man weiß, okay, das Gesagte ist angekommen, da ist was mitgemacht worden, da ist das irgendwie, das ist auf jeden Fall irgendwo gelandet, ne? Und dann bekommt man mal so ein bisschen das Gefühl dafür, was mit dem Podcast eigentlich so passiert, wenn der einmal aufgenommen ist. Und das machen wir heute genau in dieser Form nur noch mal so ein bisschen deutlicher, denn wir haben Fragen gesammelt von euch. Und die haben wir gesammelt und haben die sortiert, versucht so ein bisschen thematisch passend zu arrangieren. Und die würden wir heute in der letzten Folge einmal durchgehen. Ne? Wir wollen euch dann so ein bisschen versuchen, die Fragen, die euch noch unter den Fingernägeln gebrannt haben, natürlich auch hier denen einen Platz zu schaffen.
Ja.
Und ich denke, das ist ein schöner Abschluss, weil die ZuhörerInnen dann auch merken, es ist nicht nur eindimensional, sondern das, was sie zurückspielen, das findet hier auch wieder Platz im Podcast. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, Anna, the last time, starten wir. Das ist so ein Finale von so einem.
Biete ein paar Fragen.
Biete ein paar Fragen. Eine komplett neue Rubrik. haben wir so erfunden.
Haben wir erfunden, ja.
Ja. Sollen wir einfach mal starten? Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ladies first.
Okay. Die erste Frage, die uns erreicht hat, ist: Woran merkt man, dass man B+ ist? Und was heißt es jetzt speziell für uns zwei, B+ zu sein? Direkt mal so eine fundamentale Frage, ne?
Ja, also ich habe, man muss jetzt erstmal ein bisschen ausholen. Also ich glaube, grundsätzlich, wenn man sich selber die Frage stellt, ob man bi plus ist, also ob man, wir in unserem Falle sind wir bisexuell, vielleicht haben, ich weiß gerade nicht ganz genau, ob wir es einmal komplett erklärt haben, aber bi plus ist ja wie so ein Umbrella-Term, ne? Also umfasst ja mehrere Sexualitäten, die ja, eben halt mehrere, wo man sich zu mehreren Geschlechtern halt hingezogen fühlt. Punkt. Ja. So, gut, ich identifiziere mich als bisexuell. Ich identifiziere mich als bisexuell. Und ich glaube, wenn man sich überhaupt erstmal so die Frage stellt, das ist ein relativ hoher Wahrscheinlichkeitsfaktor, der da so mit reinspielt, könnte sein. So, und wenn man schon mal an der Stelle ist, dann ist man schon mal, hat man schon mal die erste Stufe getan. Und das so herauszufinden, das kann halt ein total langer Prozess sein. Wir hatten ja auch eine Folge zum Thema inneres Coming Out und da habt ihr ja auch gehört, das ist bei uns auch nicht von heute auf morgen passiert. Da spielt super viel gesellschaftliche Pressure auch irgendwie mit rein. Ob man oder sich in einer Bubble befindet oder in einer Umgebung befindet, wo man das Gefühl hat, man kann sein authentisches Ich leben. Und ich hatte damals total viel Probleme mit internalisierter Homophobie und habe das super lange nicht zugelassen, aber gemerkt, dass ich irgendwie beide Geschlechter toll finde, war schon relativ früh bei mir.
Ja.
Aber nur eingestehen, das dauert dann so ein bisschen. Wie war das bei dir?
Total. Ich fand den Punkt von dir sehr gut, wo du meintest, wenn man sich die Frage stellt, dann ist da schon mal eine hohe Wahrscheinlichkeit dran, weil, keine Ahnung, ich denke mir manchmal so, ja, vielleicht sind ja noch mehr von meinen FreundInnen bi oder sowas. Und dann mache ich so, hey, und wie schaut's? Und dann ist immer so, nein. Also wirklich, ich bin zu 100% straight, was ja auch völlig fein ist, ne?
Ist völlig fein.
Aber die sind dann so extrem davon überzeugt, wo ich dann, was eben auch mega gut ist, aber was eben diesen Punkt auch unterstreicht, so ja, okay, wenn du schon so ein bisschen das Gefühl hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass dich das Thema auf jeden Fall irgendwie tangiert. Und was ich glaube, wo der größte Block im Kopf ist, also dieser so ein riesen Stoppschild, ist, wenn man zum Beispiel noch gar keine sexuelle Erfahrung gemacht hat oder sexuelle Erfahrung oder romantische Erfahrung nur mit einem Geschlecht, aber man merkt, da ist vielleicht noch was mit dem anderen Geschlecht. Und das war ein Punkt, der ja bei mir mein inneres Coming Out total verzögert hat, dieses, darf ich mich bisexuell nennen? Und das hat mich da einfach total geblockt, wo ich heute denke, natürlich darfst du dich bisexuell nennen, weil da geht es ja um auch Gefühle und wie man sich selber ja auch labeln mag und wie man seine eigenen Gefühle auch einordnen mag. Und das aber zu überkommen, dass man da sagt, okay, man muss jetzt nicht irgendwie die, das und Cell und jenes erlebt haben, damit das eben okay ist, dass man sich bi plus nennt oder pan oder was auch immer das Label dann ist. Ich glaube, das spielt da auch noch ziemlich mit rein. Was heißt es denn für uns, bi plus zu sein? Und ich glaube, also ich fange jetzt einfach mal an. Ja. Ich glaube, unsere Antworten gehen in eine ähnliche Richtung, aber wir haben sehr oft die Fluidität der Dinge hervorgehoben. Und das ist, glaube ich, so das, was für mich auf jeden Fall bi plus zu sein ausmacht, weil ich bin da einmal rausgekommen aus meiner heteronormativen Einstellung und dann eröffnet sich wirklich so die Welt so, was ist denn doch so eine Annahme wie Heterosexualität, die man so denkt, aber die eigentlich vielleicht gar nicht zwingend sein muss. Und das war bei mir in meinem Fall eben das Thema Monogamie. Muss das so sein? Wie kann man es anders leben? Und ich glaube, so eine Offenheit hätte es bei mir nicht gegeben, wenn ich mich nicht mit dem ganzen Thema Bisexualität nicht auseinandergesetzt hätte.
Ja, das finde ich einen total guten Punkt. Auch dieses Umschreiben, dass du aus etwas herausbrichst. Du nimmst dann das Korsett der Heteronormativität und ich kann das total unterstützen, also die Aussage, weil es fühlt sich für mich tatsächlich auch oder für mich fühlt es sich an, so als ob ich plötzlich einfach sehr viel mehr Möglichkeiten habe, zu mir zu stehen und mein authentisches Ich zu leben und die einfach das Wissen zu haben, dass ich das kann, also so leben kann, wie ich wollen, also wie ich möchte. Versteht man das? Also natürlich gehören da natürlich immer noch andere Leute dazu, gerade wenn ich in Beziehung bin und so weiter, aber für mich ist es einfach ein tolles Gefühl, ich zu wissen, ich bin jetzt hier nicht oder man ist hier jetzt gerade nicht zwingend an irgendwelche Vorgaben geknüpft. Und das zieht sich bei mir von der Art, wie ich Sex habe, bis hin zu der Art, wie ich eine Beziehung lebe, bis hin zu einer Art, wie ich mich als Mann in der Gesellschaft bewege. Das hat auch total viel bei mir geändert, weil ich hatte früher das Gefühl, als Mann, der irgendwie heterosexuell ist, denkt zu sein oder zu sein hat, darf ich sehr viele Sachen einfach nicht gut finden oder mich irgendwie in bestimmten Situationen bewegen. Und einmal akzeptiert zu haben, dass ich bisexuell bin, gibt mir so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt so einen Freifahrtschein, was meine Persönlichkeit angeht, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Also es ist auf jeden Fall sehr befreiend.
Ich kann es voll nachvollziehen.
Sehr befreiend, ja, ne? Bisexuell zu sein, wenn man es ist und man es akzeptiert hat.
Total. Und es passt auch zu einer weiteren Frage, die wir bekommen haben. Hat unsere Sexualität einen Einfluss auf unsere generelle Identität und Sicht auf die Welt? Und das halt einfach ein riesenfettes Ja.
Ja.
Weil, wie du sagtest, es ist nicht nur, unsere Sexualität ist nicht das, was wir im Schlafzimmer machen, sondern das ist ein Teil unserer Persönlichkeit, ein Teil unserer Werte und die Art und Weise, wie wir eben Dinge betrachten. Und du hast ja gerade so viele Themen aufgezählt, die sich bei dir da auch geändert haben. Und ich glaube, dass das einfach wirklich den größten Einfluss nochmal auf mein Leben hatte, gerade jetzt im jungen, erwachsenen Alter.
Ja, weil man einfach dieses, das, was wir auch versucht haben, mit dem Podcast so ein bisschen klar zu machen, ob man jetzt straight ist oder queer oder wo auch immer man sich irgendwie definieren möchte oder sich fühlt, dass wir dieses Schubladendenken aufbrechen mussten.
Ja.
Ne? Weil wir nicht in diese Schubladen, die Gesellschaft vorgegeben hat, reingepasst haben. Und wir waren gezwungen, dieses Schubladendenken bei uns aufzubrechen. Und wenn man einmal dieses Schubladendenken aufgebrochen hat, habe ich das Gefühl, schaut man sich erstmal jetzt jede andere Schublade an und hinterfragt das erstmal. Warum ist das so? Und dann ist es ja nicht so, als ob man einfach entscheidet, jo, nö, finde ich jetzt doof, wie die Gesellschaft das vorgegeben hat. Man hat sich einfach intensiv mit diesen Thematiken auseinandergesetzt, in unterschiedlichen Formen und Weisen. Und wenn man das einmal drin hat, ne, wenn man einmal so merkt, so ey, ich bin hier nicht an das gebunden, was mir jahrelang irgendwie eingetrichtert worden ist. Und das bedeutet irgendwie ein Stück weit wie so eine freie Selbstbestimmung, die man dadurch zurückgewonnen hat.
Ja.
Hat Bisexualität oder das Anerkennen meiner Sexualität oder das Coming Out, das hat mir einfach alle Schubladen erstmal aus dem Schrank gezogen und sehr viele Türen geöffnet, auf jeden Fall.
Ja, eine Schublade auf und im Endeffekt hat man die Kommode aus dem Fenster geworfen.
Ja, und jetzt habe ich so einen total tollen Garderobenständer, der einfach so im Raum steht. Ohne Schrank drumherum.
Ja, wobei ich das bei euch auch tatsächlich fühlen würde, weil ihr seid ja so stylisch auch in eurer Inneneinrichtung und sowas. Und ich verstecke meine Klamotten wirklich einfach nur im Schrank, weil es mir einfach eine komplette Katastrophe, das zu öffnen und zu zeigen. Aber gut.
Das waren jetzt erstmal so voll die fundamentalen Fragen.
Ja, das war echt krass, ne?
Aber machen wir weiter. Ich finde es ganz interessant, was die Leute für Fragen gestellt haben. Die nächste Frage ist, ob die Lust auf verschiedene Geschlechter, ob das phasenweise bei uns ist oder eher immer konstant. Und dann hat die Person auch das Beispiel gegeben, dass schon mal ein Date geplant war und dass dann doch keine Lust auf das Geschlecht kurz vorher war. Hattest du schon mal so eine Situation?
Nee. Weil das bei uns von der Konstellation sich gar nicht ergibt. Dass ich ja nur, also ich habe ja meinen Mann und er ist ein Mann. Und ich date ja einfach keine Männer. Das heißt, da ist bei mir eher das Ding, habe ich überhaupt Bock auf Dating oder nicht? Und das ist wirklich sehr phasenweise.
Ja,
weil das ist immer mit so viel Arbeit verbunden. Und dann mit Enttäuschung oder auch dann mal Erfolgen oder die ganze Kaskade, die es da gibt. Deswegen, ich bin noch nie auf ein Date gegangen und dachte, ach nee, ich habe jetzt aber gar keinen Bock auf dieses Geschlecht. Weil das einfach bei uns in der Konstellation sich nicht hergegeben hat, aber dieses, okay, ich habe einfach jetzt, ich habe ein Date ausgemacht, aber ich fühle es halt heute eigentlich überhaupt gar nicht, das gab's schon. Wobei ich dann nie ein Date abgesagt habe, das habe ich mich nicht getraut.
Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Wie ist es bei dir?
Ich kann es auch nicht so, also die Situation auf jeden Fall als Beispiel kann ich auch nicht so ganz, auch aufgrund der Konstellation, in der wir uns befinden, natürlich, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Was ich aber sehr gut nachvollziehen kann, also wenn ich auf diese allgemeine Frage zurückgehe, ob die Lust phasenweise ist oder konstant ist, ich habe schon das Gefühl, es gibt Phasen, da fühle ich mich ein bisschen mehr zu Männern hingezogen und Phasen, wo mir, also ich mache das nicht danach aus, weil ich bin ja auch in einer doppelten Beziehung. Es ist jetzt nicht so, als ob ich phasenweise mehr Lust auf Max habe und phasenweise dann mehr Lust auf meine Frau. Es ist dann eher so, dass ich das so ein bisschen danach beurteile, was mir in der Umwelt so auffällt. Es gibt Phasen, da fallen mir Männer sehr viel schneller auf oder ich fühle mich meine Blicke werden auf jeden Fall mal schneller von Männern angezogen. Es gibt aber auch Phasen, wo ich dann das Gefühl habe, nee, jetzt gerade fallen mir Frauen irgendwie mehr auf. Aber das ist auch ein sehr, also mir ist es tatsächlich selber aufgefallen, aber das ist schon auch, es sind minimale Schwankungen bei mir. Also das ist so, bei mir ist es schon, wir haben ja damals einen unglaublich validen Test gemacht in der ersten Folge. Das ist schon bei mir so in der Mitte angeordnet oder angesiedelt, aber es sind schon so manchmal so kleine Ausschlagungen bei diesen Phasen.
Ja, mal in die eine, mal in die andere Richtung.
Genau. So ein bisschen, also ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen und ich habe das auch schon öfter gehört von Leuten, also dass die sich auch als bisexuell identifizieren, die dann auch manchmal sagen, ich habe irgendwie meine Phase da, fühle ich mich mehr irgendwie von Männern hingezogen oder mal mehr von Frauen oder so.
Voll. Aber was, glaube ich, bei dem ganzen Thema extrem wichtig ist, ist, dass das eigene Empfinden der Lust da wirklich die oberste Priorität hat. Mhm. Und ich finde es völlig valide, wenn man feststellt, dass sich vielleicht der Schwerpunkt sich, auf, warum auch immer, von einem Geschlecht zum anderen Geschlecht zu allem zu nichts irgendwie ändert, dass man das eigentlich wertfrei mitnimmt. So, weil es ist ja einfach, Bedürfnisse ändern sich über die Zeit und es ist halt total valide, dass das passiert. Und wenn man da eben ein bestimmtes Bauchgefühl hat, dass, hey, jetzt passt es mit der Person oder mit dem Geschlecht gerade nicht, dann soll es halt nicht sein. Dann auch nicht verzwingen oder sowas.
Und sich auch selbst nicht verteufeln irgendwie, finde ich auch wichtig. Ja, ich glaube, man fällt immer so total schnell in so eine Spirale, dass man dann denkt, dass man versteht sich dann irgendwie selber nicht und man verteufelt dann so seine Gefühle und dann fängt man an, selber sich Schuldgefühle irgendwie einzureden und das ist einfach, das ist keinem mitgeholfen irgendwie am Ende.
Gar nicht, nee. Ich find's gut, hört in euch rein, nehmt eure Gefühle wahr, aber wertet sie nicht, weil das sind ja eure Gefühle, so, und handelt einfach danach. Ich glaube, das ist vielleicht generell ein guter Abschluss zu der Frage.
Finde ich auch. Next question.
Yes. Und da wird's spannend. Gibt es Unterschiede bei der Intensität der emotionalen und sexuellen Anziehung bei verschiedenen Geschlechtern?
Da bin ich echt gespannt, was du sagst.
Ja, ich
finde die Frage richtig gut.
Mega gut, ja.
Was sollst du sagen? Oder soll ich zuerst?
Ja, fang du mal an.
Weil du wirkst gerade so, als ob du auf jeden Fall noch kurz drüber nachdenken wolltest.
Das ist extrem. Also die Fragen generell, die sind alles so deep, was ich total gut finde. Mhm. Aber ehrlicherweise dachte ich auch, vielleicht fragt uns jemand irgendwie, was ist eure liebste Eissorte oder so.
Ja, wobei, vielleicht sind wir dann doch nicht so interessant.
Aber, okay.
Ja, also ich würde das auf jeden Fall bejahen und das ist auch, ich habe mich ja auch eine Zeit lang in dieser wahnsinnig langen Historie meiner Bisexualität, ich habe mich auf jeden Fall auch eher so definiert am Anfang, dass ich mich emotional mehr zu Frauen hingezogen gefühlt habe. Oder nur zu Frauen sogar. Also ich war der absolut ganz, ganz festen Überzeugung, emotional kickt mich nur eine Frau. Und Sex, also Männer höchstens sexuell, ne? Also das ist da, also ich hatte auch, wenn ich so zurückgeblickt habe, nie so gedacht, boah, da war jetzt irgendwie ein Typ, da war ich irgendwie voll verknallt drin oder so. Das war wirklich eher so auf einer sexuellen Anziehung. Und erst durch Max bin ich ja so ein bisschen auf den Trichter gekommen, puh, also irgendwie, also scheinbar stimmt das doch nicht oder ich habe es auf jeden Fall, Ausnahmen bestätigen die Regel, keine Ahnung. Ich kann es nach wie vor für mich immer noch so betiteln, dass ich sagen würde, eine Frau kickt mich emotional auf jeden Fall sehr viel schneller, als Männer das bis dato getan haben, aber ich bin durchaus auch in der Lage, emotionale Anziehung zu einem Mann zu verspüren.
Ja.
Und daher kann ich die Frage durchaus nachvollziehen. Also für mich, ja, gibt es Unterschiede bei der Intensität, auch bei Intensität der Art der Anziehung bei verschiedenen Geschlechtern. Also ich hatte es auf jeden Fall so erlebt. Und wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, bei mir gibt es da auch Unterschiede. Allein, wie gesagt, mein Setting. Mhm. Und ich hatte bisher noch keinen emotionalen Connect mit einer Frau zum Beispiel, die in eine Beziehung gemündet hätte.
Mhm.
Das hatte ich bisher nicht, weil ich aber einfach sehr in love bin mit meinem Mann.
Mhm.
Und wir so unsere romantische Ankerbeziehung haben und für uns jetzt auch, also man geht ja aber auch nicht in die Welt raus und sagt, okay, schauen wir mal, ob wir Polis sind, so, aber also
ja,
prinzipiell
genau,
sind
so
wir halt, also
waren wir auch
macht
nicht.
Ihr nicht, aber hattet ihr ja auch nicht, ne, aber
ja.
wir sind halt romantisch zwischen uns so gesettelt und er ist
ja,
halt ein
ja.
Mann und
ja.
Ich hatte bisher keine Beziehungsgefühle mit Frauen. Aber was ich jetzt zum Beispiel bei mir auch wirklich so total stark mitbekomme, ich empfinde eine große sexuelle Anziehung zu meinem Mann.
Mhm.
Aber alle Männer, also wirklich gefühlt, was die Offenheit angeht, die sowieso ja nur auf Frauen sind, aber alle anderen Männer, wenn ich mal in der Stadt bin oder irgendwas, denke ich mir so, boah, ihr zieht mich nicht mehr an. So.
Aber das kann ich auch total gut nachvollziehen, weil ich habe das auch in Bezug zu meiner Frau. Also meine Frau gibt mir irgendwie total viel und ich habe nicht das Gefühl, dass ich nicht, also ich habe nicht das gleiche Gefühl wie bei Männern jetzt zum Beispiel. Also ich habe das auch so, dass ich Männer dann, dass ich verspüre da schon eine sexuelle Anziehung und irgendwie ist die Community von Männern, die Sex mit Männern haben, da ist das auch irgendwie schon fast so ein bisschen die Norm tatsächlich.
Mhm.
Und irgendwie mit meiner Frau da. Also klar sehe ich auch Frauen, die ich attraktiv finde und ne, mir denke so, wow, was für eine tolle Frau. Aber das Bedürfnis danach ist nicht so hoch. Ich weiß es nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also es ist einfach so, ich bin total happy. Ich bin total zufrieden. Ich bin auch total zufrieden mit meinem Freund in einer Beziehung. Ja. Also so sollte das jetzt auch nicht klingen. Aber ich kann das, was du sagst, sehr nachvollziehen, dass man jetzt gerade so ist, ja, das ist für mich völlig ausreichend, klingt so unsexy, aber erfüllend.
Erfüllend, ja. Und ich glaube, generell sollten wir auch mal diesen Disclaimer raushauen, dass wir nicht allgemeingültige Aussagen hier treffen.
Genau, das ist alles subjektiv.
Sondern ist alles super subjektiv.
Und sehr erfahrungsbasierend, also auf unseren, also halt das, was wir erlebt haben, ne?
Ja.
So. Ich meine, wir können, deswegen haben wir auch den Podcast gemacht, wir können schon einiges erzählen, denke ich, aber wir sind auch nicht die Weisheit in Personen.
Echt nicht. Und bestimmt, wenn wir in 10 Jahren das nochmal die gleichen Fragen uns angucken würden, wären vielleicht die Antworten auch andere und das finde ich ja ganz cool eigentlich.
Mhm.
Eine Frage, die wir auch bekommen haben zum Thema so emotionale, sexuelle Anziehung war, gibt es Liebe ohne körperliches Verlangen? Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Für mich ein ganz, ganz klares Ja.
Ja,
weil
klar.
Liebe hat ja so viele Facetten und wir unterscheiden ja nicht ohne Grund regelmäßig zwischen emotional und sexueller Anziehung. Und Liebe ist für mich was Tieferes als Sex.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich finde auch allein die platonische Liebe so zu Freunden oder so.
Ja.
Ich habe zu ganz vielen Freunden ganz, ganz große Gefühle, aber wirklich gar, also wirklich zero körperliches Verlangen.
Ja.
Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass die nicht vor die Haustür gehen können. Das ist einfach nur, weil ich, also ich finde, je länger ich eine Person auch kenne, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich habe die Beobachtung bei mir auf jeden Fall gemacht, je länger ich eine Person kenne und je länger man sich in der Friendzone befindet, desto eher flacht auch so überhaupt dieses sexuelle Potenzial irgendwie so ab. Also für mich bekommt das dann alles so einen Schwester-Bruder-Charakter. Also für mich kommt natürlich irgendwie auch darauf an, wie man die Freundschaften schließt. Ich glaube, also du hast ja auch, glaube ich, Freundinnen, ne, mit denen du eine platonische Beziehung, also eine Freundschaft führst und auch Sex hast. Ich glaube, das ist aber dann auch ein anderes Aufeinanderkommen. Das habe ich jetzt nicht. Und ja. Ich glaube, deswegen kann ich da jetzt auch gar nichts zu sagen. Ne? Letztes Beispiel hier unterscheiden sich unsere subjektiven Erlebnisse und Empfindungen. Aber so, ja. Wenn ich mir überlege, ich kenne Leute ganz lange, irgendwann, also das wird sich dann schon fast wie Inzest so ein bisschen anfühlen, glaube ich, wenn ich mit denen Sex hätte.
Okay.
Weil es dann halt so einen Schwester-Bruder-Charakter hat irgendwann.
Ja, ist ja okay. Also die Quintessenz hier ist, dass es zwischen überhaupt keiner Anziehung, platonischer Anziehung, romantischer Anziehung und sexueller Anziehung die größte Bandbreite an Kombinationen gibt,
ja.
Die sich ändern können. Nee. Und was ich auch mitnehme, wenn ihr Jan ins Bett bekommen wollt als Freund, müsst ihr das am Anfang machen. Weil
ja, stimmt. Weil je länger ich euch kenne und je länger ihr in der Friendzone seid, ist vorbei, leider.
Ja, ist vorbei.
Aber sag mal, um mal in die nächste Frage schnell reinzusliden.
Ja, komm.
Zweifelst du an deiner Bisexualität? Und falls ja, kommt das aus dir selber heraus oder ist es eine äußere Einwirkung?
Gott sei Dank nicht mehr. Oh Gott, das war so eine stressige Zeit, als ich mich in genau diesem Ding befunden habe. Und ich bin so froh, dass ich darüber hinweg bin. Also ich bin wirklich by proud and out und lass mir das von niemandem absprechen oder hinterfragen oder was auch immer, weil ich bin mir zu 1000% sicher, wie ich meine Gefühle einordnen kann und ich bin so gottfroh darüber. Aber ich hatte das lange Zeit und das waren eher, würde ich behaupten, internalisierte Biphobie. Dieses typische, ja, aber ich habe ja kaum Erfahrung mit anderen Geschlechtern. Ich darf mich nicht bezeichnen, weil Bi ist anders oder so. Das hatte ich schon, aber ich glaube, das hatte auch den Grund, dass ich damals nicht so viel Vorbilder hatte oder halt eben niemand hatte, der in der ähnlichen Situation war wie ich. Was ja dann im Endeffekt auch dazu geführt hat, warum ich meinen anderen Podcast gestartet hatte, weil ich dachte, es geht safe noch anderen Leuten da draußen so und es ist so unnötig, in diesem Zweifel so lang zu bleiben. Also deswegen, ich war da mal, aber Gott sei Dank nicht mehr, ne? Und bei dir?
Ganz genauso. Also im Grunde genommen können meine Antwort einmal so gespiegelt werden. Man hat sich echt super lange selber angezweifelt und wir haben ja auch schon irgendwie darüber gesprochen. Es kommt ja auch manchmal sogar aus der eigenen Community und wenn dir dann andere Leute sagen, nee, du bist schwul und du bist dann so, dass du dir denkst, so Alter, vielleicht haben die recht. Ne? Also du nimmst das dann weil wir hatten keine Vorbilder, du nimmst das dann, du bist dann so unsicher in dir, gerade allein bist du mal an den Punkt gekommen bist, dass du dir das erstmal zugestanden hast, innerlich, okay, ich finde Männer auch gut und dann kommen aber immer noch weiter Leute und sagen dir, nee, aber du findest nur Männer gut. Und du denkst dir nur so, haben die vielleicht recht und keine Ahnung, ne? Man hinterfragt sich extrem viel und im schlimmsten Fall hast du dann wirklich so eine innere Unsicherheit, dass du dich selber die ganze Zeit an dir zweifelst. Aber das halt auch immer durch eine äußere Wirkung, das halt immer wieder hervorgerufen wird. Aber auch ich bin dadurch, dass ich dann halt gedacht habe, so okay, es fehlt an Rollenvorbildern, ich mach das jetzt. Ich habe auch damals den Account irgendwie ins Leben gerufen und bin ja dann auch irgendwie so ein bisschen an die Öffentlichkeit damit gegangen und bin damit selbstverständlich umgegangen, bi zu sein. Und je länger ich laut bisexuell bin, desto sicherer wurde ich auch da drin. Ja. Und ich habe keine Momente mehr. Und das ist so schön, es ist ein total tolles Gefühl, weil dieses Zweifelgefühl, was dir irgendwie von äußeren Einwirkungen immer wieder eingeflüstert wird, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl und das macht dich einfach auch in anderen Situationen sehr unsicher. Und das habe ich gar nicht mehr und das fühlt sich echt toll an.
Ja.
Deswegen total. Kann ich es auch jedem nur empfehlen, wenn man sicher ist, dass man sich outen kann, dann sollte man das auch tun für sich selber. Nicht für andere, wenn man nur für sich selber, weil in der Regel, ich habe auch damals gedacht, ich bräuchte das nicht, aber als ich es getan habe, es war einfach sehr, sehr schön und sehr befreiend und hat mich in sehr vielen Sachen sehr bestärkt.
Daran anknüpfend war ja die Frage, ob wir Angst haben, und dass die Sexualität abgesprochen wird, wenn man nur mit dem einen Geschlecht zusammen seid. Ich glaube, bei der Frage ging es auch darum, so das gegengleiche Geschlecht, wenn man in einer von außen heterosexuell gelesenen Beziehung ist. Und ich glaube, da steckt so viel Angst drin, die ich auch gespürt hatte, weil das genau das Thema war, das mich umgetrieben hat. Und ich habe diese Angst nicht mehr, weil ich mir bei mir eben selber total sicher bin. Und die Leute, die von außen versuchen, euch das dann abzusprechen, die haben halt einfach keine Ahnung.
Ja.
Und das wissen wir jetzt einfach.
Keine Ahnung, also, außer du selber.
Genau. Und deswegen hoffe ich, dass ich kenne die Angst, die da in dieser Frage auch vermittelt ist. Und ich hoffe, dass die Person, die die Frage gestellt hat, darüber hinwegkommt, weil niemand außer dir selber kann dir sagen, wie du fühlst, wie du dich labeln möchtest, wie du dich präsentieren möchtest, wie du deine Sexualität ausleben möchtest. Das ist dein eigenes, privates Ding und da hat einfach niemand mitzusprechen. Mir haben auch viele Leute gesagt, ah, okay, jetzt bist du bisexuell, jetzt bist du ja bald lesbisch und dann denke ich so, nee, bin ich nicht, aber denkt halt, was ihr wollt, weil es ist halt einfach nicht so. Aber da kann man sich, wenn man eben die Sicherheit für sich dann mal gefunden hat, einfach wirklich abgrenzen von und sich einfach sagen, ey, jeder, der denkt, er wüsste besser über mich Bescheid als ich, ist vielleicht eine Person, die ich gar nicht unbedingt in meinem Leben haben möchte.
Ja, auf jeden Fall.
Gehen wir zur nächsten Frage.
Wann und wo habt ihr die ersten B-Plus-Menschen getroffen? Kennen wir viele und haben wir uns nach dem Austausch gesehnt? Ja, also ich leite einfach jetzt mal direkt ein. Ich habe mich dem Austausch gesehen, auf jeden Fall damals. Also ich habe die ersten Leute über Apps kennengelernt und ich war total aus auf Austausch. Ist ja auch ein dehnbarer Begriff, es war also auch, wollte auch so ein bisschen Austausch, um zu auszutesten, wie das so ist, Sex mit einem Mann zu haben. Und aber auch zu wissen, wie wie sind bisexuelle alle andere bisexuelle Männer, denken die das gleiche wie ich, haben die gleichen Ansichten, haben die gleichen Zweifel wie ich gehabt, ne? Also wie fühlen die sich in der Community und so weiter. Also da waren tausend Fragen, die ich hatte und mir war das total wichtig, weil mir eben auch die Rollenvorbilder gefehlt haben, was wir ja gerade eben schon gesagt haben, war mir das total wichtig, Austausch zu haben und das kann man auch einfach sehr, sehr gut über so Apps tatsächlich. Also primär ist es ja Casual Dating, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber den einen oder anderen Kontakt so kann man da auch ganz gut herstellen. Und sowieso, seitdem wir out und proud sind, ich spreche es einfach mal für dich auch.
Mach mal, ja.
Sehr viel mehr. du kannst ja revidieren, wenn ich Unrecht habe. Aber seit wir out und proud sind, hat man natürlich sehr viel mehr bi-plus-sexuelle Menschen in seinem Umfeld. Vielleicht auch in seinem direkten Umfeld, aber so vielleicht auch im virtuellen Online-Umfeld auf jeden Fall kennengelernt und bemerkt.
Ja, definitiv. Also bei mir war der erste Zugang, sage ich jetzt mal, auch durch Apps. Tatsächlich eine enge Freundin von mir, die ich schon seit Kindheitstagen kenne, die ist auch bisexuell und die hat es schon immer auch sehr stark ausgelebt. Das heißt, da hatte ich mit ihr auf jeden Fall immer einen Gesprächsdraht, mit dem ich sprechen konnte, weil sie auch immer sehr ausgeglichen, sage ich jetzt mal, unterwegs war, sexuell und datingmäßig. Und wir klatschen uns heute immer noch ab, wenn wir jemand Neues kennengelernt haben und es geklappt hat und so. Das sind immer die schönsten Nachrichten sonntags früh. Ey, gestern Nacht, ich so, was? Liebe ich sehr. Und neben ihr waren dann die Matches, die man halt hatte, ne? Manche haben zu dem Austausch der einen Art geführt und andere vielleicht zum Austausch anderer Art. Aber beides fand ich total schön und ich glaube, das ist aber echt so ein Ding, das fehlt. Und ich weiß ja nicht, ob du es gesehen hast, Jan, aber ich habe genau deswegen jetzt ein Bi-Plus Get-Together geplant. Das erste Mal, das findet am 23. März statt und ist also ein aktueller Aufnahmezeitpunkt noch in der Zukunft. Wenn ihr das hört, die Folge, dann ist es schon passiert. Deswegen kann ich euch leider gerade keine Einblicke dazu geben. ob es cool wird, wie es wird und was die Leute sagen. Aber was ich auf jeden Fall viel so auch an Rückmeldungen gekriegt habe, ist, dass sich da jetzt auch viele angemeldet haben, die gesagt haben, okay, sie freuen sich voll drauf, weil sie halt niemanden in ihrem Umfeld haben und gerne jemanden hätten. Und es halt eben gern Leute auch außerhalb von dem sexuellen Kontext kennenlernen möchten. Und ich glaube, solche Treffpunkte fehlen und sind natürlich auch schwierig. Ich meine, du kannst nicht 20 Leute in einen Raum werfen und alle werden Best Friends mäßig. ist natürlich, aber dass man prinzipiell mal so Orte hat, wo man speziell bisexuelle oder biplussexuelle Menschen treffen kann, ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil, wie du auch schon gesagt hast, manchmal kriegt man auch von der Community nicht den Support, den man gerne hätte, und man kann sich untereinander dann doch am besten austauschen. Und ich liebe das auch total, wenn über ein, zwei Matches, die ich hatte, die dann wiederum andere Matches hatten und Leute kennen, ist so ein B-Plus-Freundeskreis so entstanden, den ich total feiere, weil wir alle, es sind nur Mädels und wir sind alle, identifizieren uns alle als bisexuell. Viele von uns haben Beziehungen, nicht alle von uns hatten Beziehungen, manche sind geöffnet, manche öffnen das nur für Sex mit anderen Paaren, manche wie wir haben das nochmal, also ein bisschen lockerer, aber eben nur auf Frauen gerichtet, und da hat so jeder so sein System, und ich liebe es einfach, weil wir uns da so offen drüber austauschen können, auch wirklich, und wie habt ihr das und das gemacht, wie geht ihr so einen Abend an oder so, und das sind so Austausche, die dann extrem wertvoll sind, weil du weißt, die Leute sind in ähnlichen Situationen und die verstehen einen. Und das, da bin ich unglaublich dankbar, dass wir da diesen offenen Austausch haben. Und vielleicht kann ich auch irgendwann mal dann vom Biplus Get-Together erzählen, wenn er dann stattgefunden hat.
Ich bin sehr gespannt, wie es wird und auf deine Erfahrungsberichte. Vielleicht mache ich sowas irgendwann auch mal in Düsseldorf. Auch wenn hier die queere Community optisch also nicht so riesig ist, glaube ich, gerade im Vergleich zu Köln.
Ich komme aus Stuttgart, Jan. Aber Stuttgart ist nicht größer als Düsseldorf.
Ja, das stimmt. Also ich war ja noch nie in Stuttgart, aber das holen wir ja noch nach.
Ja, das hätte ich als Frage einreichen können. Wann kommst du nach Stuttgart?
Stimmt. Sehr gut.
Nein.
Aber du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert auf die nächste Frage, und ich glaube, die können wir aber relativ kurz und knapp beantworten, nämlich, welche Lebensentwürfe gibt es für bisexuelle Menschen? Und da würde ich sagen, genau die gleichen alle. Lebensentwürfe, die es für alle gibt. Punkt. Also,
Punkt.
Man ist auf jeden Fall sehr viel flexibler, was die Partnerwahl angeht, als bisexueller Mensch, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber man hat
mehr Auswahl an potenzielle Partner.
Man hat mehr Auswahl, das heißt natürlich nicht, dass man alle haben möchte, ne?
Großer Unterschied, ja.
Großer Unterschied. Es ist nur so, dass die Lebensentwürfe, das ist was komplett, das entscheiden die Leute, die halt zusammenleben, ne? Also das kann auch, es gibt ja super viele heterosexuelle Paare, die auch eine offene Beziehung leben oder die auch eine polyamoröse Beziehung leben, und also das ist
und ganz viele bisexuelle Menschen, die monogam sind.
Absolut, ne? Also das ist tatsächlich, das müssen wir hier auch nochmal so ein ganz kleinen Reminder einschieben, dass die Art von Beziehungen, die man lebt, das Art des Lebens, das man lebt, das ist nicht an die Sexualität geknüpft, ne? Das kann jeder so machen, wie er eigentlich möchte.
Total. Lieben wir. Ich glaube, die nächste Frage, die würde ich mir ein bisschen schnappen, weil du bist ja vom Markt.
Schnapp die dir.
Wie findet man als vergebene Person am einfachsten Menschen für Sex? Und ist es abschreckend für SexpartnerInnen, wenn man vergeben ist? Welche Plattform nutzen wir da, oder in Klammer ich, und gehen wir offen damit um? Ganz großes Thema. Und da ich ja nur als Vergebene date, habe ich da jetzt auch über die Jahre ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln können. Was mir am wichtigsten ist, geht man damit offen um? Ja, bitte. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man seine Beziehung, auch wenn dann der andere Part da gar nicht involviert ist, verschweigt. Mich nervt es immer total, wenn man mit Leuten matcht, mit denen schreibt und meint, ja, hast du Bock auf einen Dreier? Und ich so, kommt drauf an, ne? Generell ja immer. aber dann meinst du, ja, weil ich habe ja einen Freund.
Excuse me,
und dann denk
like
ich,
having a threesome with me. Kommt drauf an, ob derjenige einen britischen Akzent hat.
Britisch. Wohl wahr. Vielleicht muss ich dann die Liste der Männer, die ich attraktiv finde, meinen Mann und Menschen mit tollem britischen Akzent vielleicht
erweitern. Anna, weißt du, was auch total witzig ist? Die Leute, die verstehen jetzt auch diese Insider, die wir haben. Die haben ja alle gehört.
Ja, ist doch schön.
Ist doch witzig.
Ja, hoffentlich. Okay, und wenn nicht, ist es super random. Genau. Nee, aber ich finde, es gibt da nichts Schlimmeres, wie wenn man dann hintenrum irgendwie damit ums Eck kommt, weil ich finde, man sollte damit transparent umgehen. Bei mir in jeder Bio steht drin, ich suche für mich alleine, aber auch für meinen Mann. Ich will keine anderen Männer. Ich will kein Dreier mit einem anderen Mann von dir irgendwie und ich will auch keine Pärchen. Und bei mir steht wirklich alles in der Bio direkt drin, dass wenn man sich die bitte durchliest, das war ja auch leider eines der low-hanging fruits beim Online-Dating, dass man das auch direkt weiß, weil alles andere ist ja eben nur frustrierend und klaut ja einem noch mehr Zeit, weil dann musst du...
Führt
nicht zum Ziel. Ja, weil man dann gar nicht zusammen irgendwie passt. Deswegen, ich finde es schon wichtig, dass man das angibt. Dann, wie findet man als vergebene Person am einfachsten Menschen für Sex? Ich denke schon übers Online-Dating, weil es ist ja jetzt nicht mehr so... Es ist ja schon auch salonfähig geworden, dass man eine offene Beziehung hat und halt eben online datet. Wenn du wirklich nur auf Sex aus bist, dann würde ich empfehlen, einfach auf Apps zu gehen, die wirklich auch nur auf Sex aus sind, zum Beispiel eben Joy Club. Field ist eben eine gute App, wenn man Dreier finden möchte, wobei es da mehr die Zweier-Konstellation, weniger die einzelnen Personen gibt, aber man kann immer ja auch Glück haben und dann einfach ausprobieren. Und ist es abschreckend für SexpartnerInnen? Da habe ich einen spannenden Erfahrungswert, der da ist, habe ich einen Freund, einen Verlobten oder einen Mann. Und das hat sich geändert, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, wie das sehr subjektiv, aber wenn ich gesagt habe, ich habe einen Freund, war das nicht so abschreckend, wie dann das mit dem Verlobten und dem Mann. Wo wir aber dann dachten, wenn du ja nur auf Sex aus bist, ist es doch eigentlich viel besser, dass man eine gefestigte Beziehung im Sinne von, also ich will nicht sagen, dass man keine gefestigte Beziehung außerhalb der Ehe hat, ne?
Ja, aber dass dann nicht weitere Verpflichtungen anstehen, ne?
Genau. Und das finde ich eine spannende Erkenntnis, weil ich das ganz anders gedacht hätte. Von, dass es dann halt eher, dass die Leute denken, ah, okay, die sind verheiratet, easy, dann kommen da keine Gefühle ins Spiel oder so. Aber es könnte vielleicht auch sein, dass wenn Partnerschaften so gefestigt sind oder den Anschein haben, gefestigt zu sein, dass das zu starr empfunden wird. Und wenn etwas zu starr ist, dann können schneller Fehler passieren, was?
Okay.
Dann ist nicht mehr so fluide und locker und so. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr da draußen, ich bin ja immer die Person, die mit Anhang datet und nicht die ohne Anhang datet. Vielleicht habt ihr da Ideen, woran das liegen könnte, oder vielleicht empfindet ihr das auch anders. Es ist nur das, was ich mitgekriegt habe, wenn ich gesagt habe, ja, und ich habe meinen Mann, manchmal suchen wir für uns beide jemand, aber ich bin auch unabhängig davon, dass die Leute dann, oh mein Gott, du bist verheiratet, tatsächlich reagieren. Oh!
Aber ich kann tatsächlich auch ein bisschen was zu dieser Frage sagen, weil ich bin zwar natürlich jetzt in einer doppelten Beziehung, aber ich habe ja bevor Max, wir können ja hier wie bevor Christy in After Christy in bevor Max in After
DM
Max.
DM und AM.
Genau, können wir ja unterteilen. Vor Max habe ich ja auch so gedatet in der Art, ne? Also ich habe natürlich nicht mit meiner Frau zusammengesucht. Aber ich habe ja auch alleine gesucht und ich habe mich auch genauso verhalten wie du. Also ich habe es auch gemacht, dass ich immer ganz offen damit umgegangen bin, dass ich noch eine Freundin habe. Allein aber auch aus dem Grund, dass ich jedem die Möglichkeit direkt vor der Nase quasi zuschlagen wollte, dass da jetzt hier mehr entsteht als Sex. Weil darauf wollte ich ja nie aus.
Es hat ja sehr gut geklappt.
Hat super gut geklappt. Aber das war ja trotzdem das, so wie es ja irgendwie ursprünglich geplant war. Ne? Und deswegen bin ich immer ganz, ganz offen damit umgegangen, weil ich den Leuten immer direkt signalisieren wollte, also ey, hier gibt's Sex. Aber mehr nicht.
Hier
gibt es Austausch, Sex. Sexuellen Austausch, aber darüber hinaus wird es schwierig.
Und eine behaarte Brust, das ist mein Angebot.
Genau. Aber das habe ich deswegen allein schon immer irgendwie klar und offen gemacht. Und es war nie abschreckend für die Sexpartner. Ich hatte eher das Gefühl, wenn ich dann nicht mal nicht gerade als bisexueller Mann gebasht worden bin, dass ich irgendwie doch eigentlich schwul sei, was dann auch schon mal öfter vorgekommen ist. Das heißt öfter, ne? Aber so, dass man halt, keine Ahnung, ich habe dann erzählt, ich habe eine Freundin, ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Und dann kommt zurück, ah, deine arme Freundin, die weiß ja noch gar nicht, dass du schwul bist. Und dann denkst du dir so, hä, woran machst du so eine Scheiße denn jetzt aus? So, man hat sich noch nie, man ist sich noch nie begegnet irgendwie, es war schon irgendwie ja, so ein bisschen Wahnsinn. Weird. Wenn das nicht eingetreten ist, dann hatte ich das Gefühl, dass eigentlich immer eine Fetischisierung stattgefunden hat. Dass dann immer er war so, ah, du hast eine Freundin. Das finde ich jetzt aber geil, die Vorstellung, dass du noch nebenbei was mit einer Frau hast. Weil ich dann glaube, dann ist das für viele Männer so im Kopf verankert, du schläfst als Mann mit einer Frau, dann bist du irgendwie straight passing. Weißt du, was ich meine?
Aber ist das was Gutes?
Wenn du dir mal, ich weiß nicht, ob du das mal getan hast, aber wenn du dir schwule Pornos anschaust, dann ist es schon so, dass dieser Stereotyp von einem eher maskulinen Mann auch schon oft sehr gefragt ist. Also dieser Straight-Passing-Guy oder auch generell in der Community. Wenn du jemanden, sag ich mal, jetzt nicht auf dieser klassischen, stereotypischen Art und Weise ansiehst, dass der Mann auch schwul sein könnte und dann ist der auch aber irgendwie doch interessiert an Männern, dann finden das viele immer, glaube ich, sehr geil. Oder dieser Typ ist auf jeden Fall sehr gefragt. Aber es gibt ja so viele verschiedene Typen. Ja. Ich habe auf jeden Fall oft auch Feedback bekommen, dass sie das total toll finden, dass ich mit einer Frau schlafe. Was ich dann auch immer ein bisschen schwierig fand. Auf jeden Fall, es war auf eigentlich so gut wie niemanden abschreckend auf meiner Seite. Also die hatten da eigentlich alle gar kein Problem mit. Außer eine Person, die hat mal gesagt, die findet es kacke und hat dann ein schlechtes Gewissen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber meine Freundin weiß ja Bescheid. Also die hat ja kein, ich mach das ja nicht. Und dann war das so, nee, will er nicht. Ist ja okay, dann ist
das
halt.
Aber
so.
Das ist ja dann auch völlig fair, weil das kommt ja eben mit dieser Transparenz dann ja auch einher, dass du wirklich deine Karten offen auf den Tisch legst und sagst, hey, so schaut's aus. Passen wir zusammen oder nicht? Ja. Macht es Sinn, jetzt weiterzuschreiben und Zeit zu investieren oder nicht?
Absolut.
Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir mitgeben wollen, oder?
Ja, absolut.
In meiner Bio steht übrigens auch noch ein paar andere Sachen außer meine Konstellation. Dass ich gut kochen kann zum Beispiel.
Das ist ein guter Pluspunkt.
Ja. Es geht weiter mit Sex. Finde ich klasse. Ja.
Sex. Wir haben diese Staffel gar nicht, wir haben über Sex gesprochen.
Ja.
Aber gar nicht so sehr, ne? Gar nicht so sehr, ne?
Für das, dass wir da eigentlich privat dann doch öfter drüber sprechen oder ich dir auf jeden Fall immer mit Geschichten zuhau.
Ja, ich kann da jetzt nicht so viel erzählen. Also klar kann ich irgendwie was erzählen, aber ich weiß nicht, ob das dann irgendwann langweilig wird, wenn ich dir immer nur von den zwei gleichen Personen erzähle, mit denen ich Sex habe.
Nee.
Was?
Jedenfalls eine Frage zu Sex.
Okay, eine Frage für Sex. Was können Männer beim Sex mit beiden Geschlechtern lernen und was können Frauen mit Sex mit beiden Geschlechtern dann lernen und wo sehen wir die Unterschiede? Ich bin sehr gespannt.
Ja, wo sehen wir die Unterschiede? Die Orgasm Gap. Sagt dir was, Jan?
Ja, die sagt mir was.
Da habe ich kein Problem mit du. Ja, du bist ja, also bisexueller Mann stehst du ja auch weit oben. Also,
ja, genau.
Ich habe die Zahlen nicht hundertprozentig im Kopf, weil ich bin doch kein wandelndes Statista. Allerdings generelle Tendenz, es gibt diese Statistik, wo man sagt, okay, verschiedene Geschlechter in der Studie sind es nur Männer und Frauen, haben mit entweder Männern oder Frauen in verschiedenen Kombinationen Sex und wie von 100 mal Sex, wie oft kommen die dann zum Orgasmus? Und das ist halt eben so eine Prozentangabe. Und ganz, ganz oben mit, ich glaube, über 90% waren heterosexuelle Männer. Dann kamen schwule Männer, bisexuelle Männer. Und dann macht es einen Drop zu lesbischen Frauen, bisexuellen Frauen und nochmal einen Drop. Und ganz, ganz, ganz da unten sind heterosexuelle Frauen.
Ich würde mir nochmal überlegen, ob ich 100% heterosexuell wäre.
Also rein statistisch gesehen ist dann doch, wenn eine Frau irgendwie sexuell mit Männern in Verbindung gerät, die Orgasmuswahrscheinlichkeit geringer. Woran kann das liegen? Ich habe tatsächlich in meinem alten Podcast mal eine ganze Folge dazu gemacht, weil ich finde es ein extrem spannendes Thema. Und ich glaube, es liegt auch hier an der Art und Weise, wie wir denken, dass heterosexueller Sex funktionieren sollte. Nämlich eigentlich primär penetrativer Sex und wenn der Mann kommt, ist vorbei.
Ja.
Und das wird einem vorgelebt in Filmen, in Büchern, in Pornos, überall. Und ist es cool? Laut Statistik nein. Ich glaube, dass wir, und ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung, wenn ich als Frau mit einer Frau schlafe, fehlt ja dieses gesetzte Ende aller, der Mann ist gekommen, also hören wir jetzt auf. Und das gibt dem ganzen Sex eine andere Eigendynamik. Mal davon abgesehen, auch multiple Orgasmen und nach einem Orgasmus sind Frauen von ihren Hormonen nicht ganz so komplett am Arsch wie Männer. Ja. Und das ist ja so.
Ja, definitiv.
Also, ja, aber es geht dann schon mal länger und man geht mehr auf die Bedürfnisse miteinander ein und man schenkt sich auch anders Zuneigung, weil Sex ja einfach mehr ist als Penetration. Mhm. Und genau gerade der Teil, der nicht penetrativ ist, der auch der Teil ist, der Frauen am meisten bringt, so. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man als Frau im Sex mit Frauen lernen kann und übertragen kann in Sex mit Männern, dass man nicht dieses Schema F erfüllen muss, das man da vorgelebt bekommt, dass man sich Zeit lassen kann, dass es einfach mehr gibt als Penetration und dass dass es nicht sein muss, dass die Ejakulation des Mannes den Sex beendet. Es kann auch niemand kommen und ist auch trotzdem schön. Oder es kommen alle mehrmals, dann ist auch cool. Also es gibt außerhalb vom heteronormativen, heterosexuellen Sex halt nicht dieses Schema F, dass man denkt, man muss es erfüllen und das macht alles irgendwie ein bisschen besser. Jetzt habe ich ziemlich lang gesprochen. Kann man es nachvollziehen?
Ja, kann man sehr gut nachvollziehen. Das Schema F, ich nenne es auch liebevoll das Schema Ficken.
Nice.
Nein, aber dieses, das macht schon total Sinn und ich kann das auch ähnlich aus meiner Perspektive so beziehen. Ich habe auch als Mann Sex durch die Medien, durch das Umfeld schon so erlernt, dass es halt dieser klassische Sex ist, wo halt immer eine Penetration stattfindet irgendwie. Und ich habe das tatsächlich auch durch Sex mit Männern gelernt, dass da halt irgendwie noch viel, viel mehr passieren kann. Und das waren jetzt keine Sachen, also es waren keine Dinge, die ich jetzt irgendwie mit meiner Frau irgendwie noch nie gemacht habe oder so. Also auch unser Sex hat irgendwie vorher nie nur aus diesem penetrativen Sex bestanden. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich als Mann, oder lass es mich so ausdrücken, ich hatte schon das Gefühl, als Mann der Sex mit einer Frau hat, habe ich schon eine Rolle inne bei dem Sex. Mhm. Bei mir war das wirklich so.
Du musst performen.
Genau, genau. Ich hatte schon manchmal das Gefühl, nicht, dass meine Frau mir das Gefühl gegeben hat, also gar nicht. Mhm. Meine Frau ist da super entspannt, sonst wären die auch nicht in der Art von Beziehung, in der wir uns befinden. Aber ich habe mir selber den Pressure gemacht so und ich habe selber das Gefühl gehabt, ich muss der krasse Performer sein. Ich muss jetzt da irgendwie eine Performance hinlegen und ich muss jetzt auch super maskulin in der Kiste sein und ich muss irgendwie so ein bisschen den Ton angeben und so. Und
wie stressig.
Das habe ich auch irgendwann, auch bevor ich jetzt mich jetzt bisexuell geoutet habe oder Sex mit Männern hatte, habe ich das auch irgendwann mit der Zeit abgelegt, weil man sich einfach auch über die Jahre so gut kennt, dass man dann auch einfach ein bisschen freier mit sich wird und auch sehr viel Vertrauen im Bett ist mit einer Partnerin, die man schon so lange kennt. Aber ich muss auch sagen, durch den Sex mit Männern habe ich das dann noch mal mehr kennengelernt, weil du hast da ja nicht diese Rollenverteilung Frau Mann, du hast da ja zwei Männer. Und da gibt es so viele verschiedene Rollendynamiken, habe ich das Gefühl, dass man da dann schon wirklich nochmal so gelernt hat, so hey, ist irgendwie doch total befreit, ist doch irgendwie alles so total anders und irgendwie ist so viel möglich und das kann man ja eins zu eins auch auf den heterosexuellen Sex beziehen. Und deswegen, das ist schon etwas, diese Art von Energieaustausch oder Freiheit, die ich mit Männern beim Sex verspürt habe, das ist schon etwas, was ich so auch gerne in den heterosexuellen Sex mit reingenommen habe. Aber es ist eher wie so eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine Art Attitude, die man so damit rauslässt.
Ja, Mindset. Ja,
so ein
voll,
Mindset,
voll.
Ja, genau.
Ja, das ist doch schön. Also was wir eigentlich sagen wollen, ist, habt Sex mit vielen Menschen, wenn ihr das wollt. Mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Geschlechtern.
Genau,
weil man
und
lernt
fühlt
viel.
Euch frei. Fühlt euch frei beim Sex.
Und verhütet immer.
Konsens.
Aber
Konsens.
Konsens, wichtig.
So, jetzt haben wir, glaube ich, alle wichtigen
Sachen. Jetzt haben wir alles, ja. Sehr gut.
Dann haben wir noch eine Frage gehabt, welche B-Plus-Musik wir hören. Das fand ich ganz witzig, weil die Frage ist so ein bisschen rausgefallen.
Ja.
Anna.
Ja, fand ich klasse.
Hast du B-Plus-Musik am Start?
Ja, und das ist so ein bisschen eine Sache. Oh, das Einzige, was ich tatsächlich rauf und runter höre, ist diese Bisexual Anthem von Rebel Wilson, heißt sie?
Nee, warte mal, Rebel Wilson, ist das nicht die Schauspielerin von Pitch ist Perfect?
Ja, Moment.
Die Fat Amy gespielt hat.
Ja, die ist jetzt auch verheiratet, ne? Mit
ja,
einer Frau.
Genau.
Das ist so schön, ja.
Finde ich auch.
Warte, Moment. Adomo Wilson heißt, ups.
Ah, okay. Ja. Das ist
oh, ich mach's direkt aus, ich hatte einmal schon mal so ein bisschen Panik wegen GEMA, deswegen.
Oh, war ja.
Nee, aber.
Das wollen wir nicht.
Domo Wilson, weil ich den Text sehr feier und das so das einzige Lied ist, das so wirklich Bisexual Anthem und By Bright Stand Up und ich denke mir, yay! Ich mach das sehr glücklich, aber ich konsumiere jetzt keine Musik, weil die B ist, die Musik oder deswegen weiß ich gar nicht, vielleicht höre ich auch B-Plus-Musik und ich weiß es einfach
gar nicht.
Vielleicht,
das stimmt, vielleicht thematisieren. Wir haben ja ein paar SängerInnen, die auf jeden Fall, mir wurde übrigens gesagt, beim Gendern betone ich das zu sehr.
Echt?
Ja, wenn ich sage
ja, aber
SängerInnen.
Aber du machst es, ist doch schön.
Aber ich mach's, ne? Ja. Also, gib mir auf jeden
das
Fall
Mühe. Das ist doch das, was zählt.
Dass ich auch niemanden hab, wo ich jetzt so, also ich höre auf jeden Fall auch keine Interpreten, wo ich mir denke, ah, die sind B+, oder identifizieren sich so und deswegen höre ich die. Aber es gibt so ein paar Leute, da weiß ich, die sind queer oder sind B+ und oder die haben auf jeden Fall Songs, die so in diese Richtung gehen und die Musik finde ich auch cool und das ist dann echt mega cool. Ich habe da so
zum Beispiel
ein paar Interpreten. Frank Ocean ist, glaube ich, der bekannteste, den sollten die meisten kennen. Der identifiziert sich, also da gibt es so ein paar ungenaue Quellen. Also es gibt Quellen, die sagen, er identifiziert sich als bisexuell, es gibt Quellen, die sagen, er identifiziert sich als schwul, es gibt welche, die sagen, er ist queer. Schwierig, ich denke mir so am Ende, ist ja auch egal, er wird schon wissen, was er ist, so. Ne? Da kann halt irgendwie keiner vorschreiben. Was nahe liegt, dass er bisexuell ist, unterstreicht so ein paar seiner Songs. Er ist halt so einer der ersten Rapper, die halt auch wirklich über gleichgeschlechtliche Liebe singen und rappen. Und er hat einen Song, der auch so als Secret Bisexual Anthem gehandelt wird. Das ist der Song Chanel. Chanel, das Logo. Das sind ja diese zwei Cs. Und er singt dann auch in einer Phrase I see both sides like Chanel. Und dann gibt es auch noch einen Song von ihm, der heißt Forrest Gump, glaube ich. Und das ist eine Metapher von dem Film. Und dann singt er aber nach einem Typen irgendwie, den er toll findet. Ist auch ein ganz schöner Song. Den finde ich echt ganz cool. Und auch ein relativ neuer Artist ist Grant Kenoki, glaube ich, wird er ausgesprochen. Der hat einen Song rausgebracht, der heißt First Hello und der ist so ein bisschen viral gegangen, weil der, also einmal ist er vom Text sehr schön und er hat sich selbst aufgenommen, wo er seinem Vater den Song vorgespielt hat und er sich dann da aber auch als bisexuell outet. Das ist halt ein Outing-Song und dann einen, den ich richtig cool finde, den habe ich vor kurzem für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Omar Apollo. Auch bei ihm weiß ich nicht, ob er sich als bi oder schwul identifiziert. Ich würde jetzt auch mal sagen queer, so wie ich das jetzt rausgehört habe. Bei ihm wurde Queerbaiting vorgeworfen. Ihm wurde auch vorgeworfen, dass er sich so ein bisschen wie Harry Styles aufgrund seiner Kleidung und wie er sich gibt, dass ihm so vorgeworfen wird, er möchte sich da so eine neue Zielgruppe erschließen und so weiter und so fort. Und er hat richtig witzig reagiert. Er hat einfach, einer hat das getwittert und er hat darauf geantwortet und er hat geschrieben, no, I suck dick for real.
Das ist doch charmant.
Lustig. Und er hat auch einen Song, der heißt Bye Friend. Und da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen über einen Typen, den er toll findet. Und der hat jetzt einen neuen Song rausgebracht, den finde ich ultra chillig. Aber da singt er halt einfach über nicht monogame Liebe. Also er singt der Song heißt Three Boys. Da singt er über einen Dreier mit Jungs. Und es ist echt ein lässiger Song. Und ich glaube, wenn man nicht so stark im Englischen ist und sich das einfach so reinhört, wird man das nie denken vom Song.
Wenn ihr aber da draußen auch Empfehlungen habt, was Musik angeht, wir wurden auch nach plus sexuellen Hörbüchern gefragt und hatten ehrlicherweise keine Ahnung.
Weil ich aber auch generell keine Hörbücher höre.
Ja.
Du?
Podcast. Früher sehr viele Hörbücher, aber jetzt eher Podcasts. Und
am wichtigsten einfach By Your Side hören.
Sowieso. Lieblingspodcast. Apropos Jan, hier. 9, beziehungsweise jetzt dann bald 10 Folgen By Your Side liegen hinter uns. Was war denn deine Lieblingsfolge?
Ich würde sagen, also alle Folgen waren natürlich der absolute Brecher.
Natürlich.
Ich hoffe, ihr habt wirklich alle gehört. Falls nicht, auf jeden Fall nachholen. Und ja, also brauche ich ja gar nicht mehr sagen. Wir haben ja in aller Ausführlichkeit schon erklärt, wie viel Herzblut da drin steckt und wie gerne wir das auch gemacht haben. Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich, glaube ich, die 4.
Über unsere Partnerschaften?
Ja. Ich fand, die war...
Ist witzig, weil bei mir war es, glaube ich, auch die gewesen.
Hatten wir damals tatsächlich auch schon, als wir die aufgenommen haben, beide gesagt so...
Ja, stimmt.
Mega. Da waren wir beide auf jeden Fall von uns selbst überzeugt. Da haben wir gedacht, das haben wir richtig gut gemacht.
Ja. Warum glaubst du, ist genau die Folge bei uns beiden?
Ich fand die sehr persönlich. Es hat sich sehr gut angefühlt, dass wir uns die Zeit genommen haben, über etwas zu sprechen, was bei uns halt sehr viel Struggle auch irgendwie eine Zeit lang eingenommen hat vielleicht. Und ich glaube, oder wir glauben ja auch, dass, und das haben wir auch tatsächlich wiedergespiegelt bekommen von den ZuhörerInnen, dass wir nicht die Einzigen sind, die an so Punkten stehen, auch was nicht nur in Form der Sexualität, sondern auch was so die Form der Beziehung angeht. Und dass man da auch sehen muss, man ist da nicht alleine und dass man diesen Weg dieser alternativen Beziehungskonzepte, dass das halt noch immer so ein Trampelpfad ist. So, das ist noch kein asphaltierter Weg irgendwie. Nee. Wir sind halt gerade noch welche der Menschen, die halt diesen Trampelpfad gerade frei trampeln irgendwie für andere. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Thema. Und da hängen wir auch beide emotional sehr dran und wir haben einen sehr offenen Austausch gehabt und ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Folge.
Ja, ich glaube, es war, wie du sagst, es war emotional auch für uns. Und ich glaube, das war noch am meisten noch der Einblick in unser Seelenleben / halt wirklich privateste Beziehungen so. Weil das muss man natürlich schon auch immer sagen, wir können drüber reden und wir reden da viel drüber, aber es gibt auch Menschen, die das nicht cool finden und da haben wir beide auch Erfahrungen mitgemacht. Mit negativen Erfahrungen, manche so negativ, dass wir sie nicht mal im Podcast behandeln, jedenfalls bei mir so, dass ich da noch nicht so wirklich drüber sprechen kann. Deswegen, du machst dich schon auch angreifbar, wenn du so deep Sachen rausgibst, die halt nicht heteronormativ sind. Und dann genau hier Brücke zur 9. Folge jetzt, Queer am Arbeitsplatz, was, wenn das die KollegInnen hören? Was ist, wenn das Familienmitglieder hören, die da einfach noch nicht Bescheid wissen? Was ist, ja, was einmal draußen ist, ist draußen, ne? Und ich glaube, das war dann ein höherer Anspruch an uns selber, dass wir das Thema gut verpacken und das auch so offen, wie es uns möglich ist, platzieren können. Und ich glaube, wir hatten einfach beide das Gefühl, dass wir genau das geschafft haben mit der Folge und ich glaube, deswegen ist sie uns auch so lieb.
Unser Lieblingsstück. Du hast da gerade sehr, sehr romantisch von unserem Baby ja schon quasi fast erzählt, ne? Also von dem Podcast-Baby und ich glaube, das ist auch etwas, was sich viele Leute fragen, ob wir weitermachen.
Ja.
Ja, Anna.
Machen wir weiter, Jan.
Machen wir weiter. Also, wir haben da natürlich im Vorfeld auch schon mal drüber nachgedacht und auch drüber geredet und ein bisschen abgewägt und wir haben uns nochmal angeschaut, wie viel Zeit das auch einnimmt und wir haben ja auch am Anfang der Folge erzählt, dass wir sehr, dass es manchmal auch echt stressig ist, weil wir das halt neben unserem Vollzeitjob machen. Und es ist schon, also ein bisschen kostet gerade Überwindung, das zu sagen. Aber ja, Anna, wir haben uns entschlossen, das vielleicht jetzt erstmal weitermachen. Und alle so, ja, war klar.
Oh mein Gott. Aber ich war gerade auch so, ich so, hä? Wir haben doch was ganz anderes gebraucht. Ich war gerade so, scheiße.
Ich war schon überzeugend, ne? Überlegt. Also du hast es mir kurz abgekauft. Ja, ich habe es gerade in deinem Gesicht gesehen und dann dachte ich nur so, hä? Rafft sie gerade nicht, dass ich einen Spaß mache?
Oh, nee. Nein. Also mich hast du überzeugt, Mann.
Wir möchten natürlich weitermachen.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben wir ja gerade erzählt, und ich habe es ja gerade so ein bisschen auszuschweifend versucht, sehr überzeugend drüber zu bringen. Es ist natürlich auch immer etwas zeitintensiv und wir haben uns jetzt trotzdem gedacht, wir möchten uns jetzt erstmal ein Päuschen gönnen. Wir möchten nochmal die Prozesse, die wir uns selber gestaltet haben, nochmal nachevaluieren und schauen, wo können wir uns verbessern, in welche Richtung wollen wir uns bewegen, was kommt da in Zukunft auf euch zu an Themen. Ihr habt ja auch immer schon fleißig neue Vorschläge reingeschickt, Themen. Die haben wir auch alle mit aufgenommen und wir haben aber auch einiges im Petto, was wir auf jeden Fall noch behandeln wollten, was jetzt nicht mehr in die erste Staffel gepasst hat quasi.
Ja.
Und wir möchten natürlich weitermachen, werden wahrscheinlich nochmal den Ansatz versuchen, dass wir ein bisschen vorarbeiten, um uns ein bisschen den Stress rauszunehmen. Genau. Aber wir wollen weitermachen.
Deswegen können wir euch noch nicht hundertprozentig heute sagen, wann es weitergeht. Wir brauchen erstmal ein kleines Päuschen und dann Vorproduktion. Wir müssen uns dann wieder treffen, Jan, weil wir brauchen dann ein neues Podcast-Cover. Also musst du tatsächlich einfach mal nach Stuttgart kommen. Nee, und ich freue mich auch, wenn wir uns mal wieder live sehen.
Das fände ich auch schön.
Wenn ihr nicht verpassen wollt, wann es weitergeht mit der zweiten Staffel, dann abonniert den Podcast am besten. Die Menge an Bewertungen würde jetzt zwar unseren Produktionsprozess nicht unbedingt beschleunigen, aber unser Lächeln vergrößern.
Hey, ja, und unsere Motivation auf jeden Fall weiterzumachen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also euer zweiwöchentlicher Reminder, den Podcast jetzt zu bewerten, das wäre wunderbar. Und natürlich auf Instagram werden wir jetzt nicht in eine Schweigemonat verfallen, nur weil es jetzt keine neuen Folgen gibt. Also wir machen da auf jeden Fall auch weiter und ihr findet uns unter bioside_podcast, unter Giraffayan, wie die Giraffe, wie wir am Anfang gelernt hatten, und unter @wiefrauliebt.
Genau. Und wir möchten auch einmal ein ganz dickes Danke nochmal sagen. Danke an alle ZuhörerInnen für das viele Feedback, für die tollen Bewertungen und die lieben Worte, die uns auch wirklich immer erreichen. Und vielen, vielen Dank auch an alle Unterstützer zur Realisierung dieses Projekts. Anna und ich haben das meiste tatsächlich einfach alleine gemacht, aber wie schon mit dem Podcast-Cover und mit dem Styling, und auch unsere PartnerInnen haben uns immer echt viel unterstützt. Und auch unsere GästInnen. Den danken wir auch nochmal total für die Unterstützung und die Beiträge in dieser Staffel. Und da erstmal ein fettes Danke. Und ich würde sagen, wir schließen ab mit den Worten: Wir sind immer by your side.
Bis ganz bald.
Bis bald.